Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute nämlich Marie Nasemann eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht als Schauspielerin, Autorin oder Podcasterin. Und mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie sie es als erfolgreiche Frau schafft, ihre Karriere und die Mutterrolle unter einen Hut zu bringen. Herzlich willkommen, Marie.
Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, super, gerne. Marie, unsere HörerInnen kennen dich vielleicht von Germany's Next Topmodel. Dort hast du bei der 4. Staffel den 3. Platz erreicht. Und danach hast du dann im Fernsehen moderiert und eine Schauspielausbildung absolviert. Du stehst vor der Kamera und auf der Bühne und hast auch eine eigene Internetseite über faire Mode. Und du hast auch noch einen Spiegel-Bestseller über Nachhaltigkeit geschrieben und machst gemeinsam mit deinem Mann Sebastian den sehr erfolgreichen Podcast Family Feelings. Mittlerweile hast du auch noch 2 kleine Kinder und damit dürfte dein Leben ja quasi auf dem Kopf stehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen, wenn man wie du in der Öffentlichkeit steht. Lass uns am Anfang mal darüber sprechen, wie es für dich war, die Rolle als Mutter zu finden. Also ich persönlich habe mich ja vorher viel belesen und dadurch eigentlich vorbereitet gefühlt, um dann irgendwann festzustellen, dass ich quasi überhaupt gar keine Ahnung vom Kinderhaben hatte. Und ja, mein gewünschtestes Wunschkind trieb mich unerwarteterweise total in den Wahnsinn. Wie war das denn bei dir? Entsprach das Muttersein deinen Vorstellungen?
Also ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade ganz beruhigt, dass du das sagst. Du hast vorher viel gelesen und warst dann so überfordert, weil ich habe nämlich vorher gar nichts gelesen, weil ich dachte, ja, das ist ja, also ein Kind kriegen und ein Kind großziehen schaffen ja alle anderen auch, dann schaffst du das auch, da brauchst du dich jetzt nicht groß informieren. Und dann war ich aber auch völlig überfordert. Also manchmal habe ich mir gedacht, ach Marie, du hättest mal vorher was lesen sollen, aber das wenn das nicht anscheinend geheim. Auch nichts nein, gebracht hat, dann bin ich ja ganz froh, dass ich die Zeit nicht verschwendet habe, sondern einfach da blauäugig reingestürzt bin ins Muttersein. Und ja, also sowohl mein Mann als auch ich waren beide ziemlich überfordert, weil also insbesondere die ersten Monate bei uns ziemlich heavy waren. Unser wunderbarer Sohn hat am Anfang Schwierigkeiten gehabt einzuschlafen, ließ sich nur tragen, ließ sich nicht auf dem Boden ablegen, hat abends 1,5 Stunden geweint, bevor er einschlafen konnte. Und das waren alles so Dinge, die hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Wir dachten, wir werden die coolen Parents, die abends noch ins Restaurant gehen und das schlafende Kind im Kinderwagen mit dabei haben. Ich hatte das bei einer Freundin so gesehen, die hat das Kind überall mit hingenommen. Ich war so, ja, ist ja mega entspannt. Genau so eine Mom werde ich auch. Ja, und dann war unser Kind da und dann war ich plötzlich eine Mom, die halt jeden Abend zu Hause sein musste und stillen und trösten musste und danach völlig fertig war und gar nicht mehr rausgegangen ist. Also wir waren schon ein bisschen überrascht und das war dann eigentlich auch der Grund, warum wir den Podcast gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir wollen darüber sprechen, wie es halt wirklich ist, Eltern zu sein und wie es eben ja so und so laufen kann und anderen auch das Gefühl geben, so ihr seid nicht alleine, wenn es irgendwie echt einfach anstrengend ist.
Und das finde ich total wichtig, weil das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich im Laufe meiner Elternschaft gesammelt habe. Es spricht keiner über diese anstrengende Phase. Also heute schon mehr als noch vor 15 Jahren, als meine erste Tochter geboren wurde. Aber allein, dass Kinder abends mehr als 10 Minuten schreien, hat mich vollkommen überrascht. Ja. Also nachdem wir uns jetzt sehr, sehr intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, weiß ich, ist es im Grunde völlig normales Verhalten. Die Kinder sind überreizt, wir lesen die Signale nicht richtig und trotzdem hat einem keiner gesagt, wie wahnsinnig anstrengend das wirklich ist.
Ja, total. Finde ich auch. Also aber es ist auch für uns, also wir sind vor 4 Jahren Eltern geworden und da hatten wir davon auch noch gar nichts mitbekommen. Also vielleicht gab es da schon mehr Wissen, aber das ist ja dann auch alles irgendwie immer in so einer Bubble. Mhm. Also gerade zum Beispiel Instagram, es wird einem ja auch nur das angezeigt, wo man aktiv danach sucht oder so. Das war einfach völlig außerhalb unserer Wahrnehmungszone irgendwie. Und auch von Freundinnen, wir hatten jetzt auch nicht so viele, die schon Kinder hatten, haben wir vielleicht mal irgendwie sowas gehört, aber konnten das nicht einordnen oder dachten so, ja, bei uns wird es dann anders und entspannter.
Genau, und man sieht ja immer nur die Kinder, die ganz friedlich im Wagen liegen, während man im Café sitzt. Aber dass das halt nur 1% derjenigen Kinder ist, die gerade irgendwie in der Stadt unterwegs sind, das sieht man ja nicht. Also auf jedes Kaffeehausbaby, hat es Katja mal genannt, kommen im Grunde 99 Kinder, die gerade schreiend unzufrieden nicht einschlafen wollen. Auf gar keinen Fall und auch nicht abgelegt werden wollen.
Ja,
es ist halt wirklich die Ausnahme, nicht die Regel.
Mhm, total.
Wie sieht es denn bei dir mittlerweile aus? Also wie schaffst du es denn, deine beruflichen Verpflichtungen und dein Familienleben jetzt zeitlich zu managen? Mit einem Vierjährigen ist es wahrscheinlich nicht so leicht.
Ja, also wir haben einen Vierjährigen und unsere Tochter ist 2,5. Mhm. Die kam auch ziemlich schnell nacheinander so. Und das war natürlich für uns eine Herausforderung. Aber ich glaube, bei mir war es um einiges einfacher, weil ich eben einen Mann an meiner Seite habe, der von Anfang an da sehr involviert war. Also er hat bei unserem ersten Kind ein Jahr Elternzeit genommen. Und wir haben so ein bisschen das klassische Modell so ein bisschen umgedreht. Also ich habe relativ früh wieder gearbeitet, aber immer frei. Also war auch trotzdem viel zu Hause und auch viel da. Und haben dann aber auch festgestellt, das ist jetzt ehrlich gesagt für uns auch nicht das optimale Modell gewesen, einfach so die klassischen Rollen umzutauschen. Hat auch bei uns irgendwie zu viel Frust und auch Streit geführt. Und bei unserer Tochter haben wir es dann eigentlich so gemacht, dass wir das sehr 50-50 aufgeteilt haben und beide eigentlich schon relativ schnell auch nach Geburt auch wieder gearbeitet haben. Und uns ja die Nachmittage aufgeteilt haben, schon früh Betreuung hatten. Also das alles so beruflich so viel zu machen, war natürlich nur möglich durch eben einen Partner, der viel macht, durch auch finanzielle Möglichkeiten, sich auch Betreuung zu organisieren. Wir haben leider keine Familie vor Ort, die irgendwie aufpassen kann, aber ja, gute Organisation, würde ich sagen. Und viel über Mental Load sprechen, weil das ist ja immer noch neben der Care-Arbeit, die man so täglich leistet mit Kind und Haushalt, es kommen ja immer noch die ganze Organisation drumherum dazu. Und die haben wir uns inzwischen, würde ich sagen, ganz gut aufgeteilt.
Ja, das ist spannend, aber da gab es auch trotz der, ich sag mal, 50-50-Aufteilung, die wahrscheinlich zeitlich gewesen ist, war das trotzdem bei euch ein Thema, ja?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Total, weil es ist ja, also ja, das eine ist die Zeit einfach mit den Kindern zu verbringen und da zu sein und zu kochen und zu putzen und zu Wäsche zu machen. Aber ich finde, dieses alles drumherum organisieren ist einfach echt nochmal so ein riesengroßer Punkt. Und selbst wenn du das zeitlich eigentlich 50-50 aufteilst, kann es trotzdem sein, dass einer der PartnerInnen viel mehr Mental Load hat als der andere. Ja. Und wir sind immer wieder in Phasen reingerutscht, wo, also ich habe das Thema Mental Load auf den Tisch gebracht, so zum ersten Mal. Hab gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich organisiere alles und muss an alles denken. Dann hat es sich total gedreht und mein Mann hat irgendwie alles übernommen. Und dann sprang es wieder zu mir über. Also das war es echt, also bis heute eigentlich so ein Prozess, so eine Ausgeglichenheit zu finden, wo eben nicht einer irgendwie in der Erschöpfung oder Überforderung ist. Also es ist eigentlich eine ständige Absprache und ein ständiges Neuverteilen. Mhm. Und das ist natürlich teilweise schon für Eltern auch leichter, wo es eine ganz klassische Aufteilung gibt.
Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ich glaube, das ist eher so ein Geschlechterding. Also ohne jetzt irgendwie Männer beschämen zu wollen, aber die rechnen tatsächlich in Zeiteinheiten. Also und wenn man über Mental Load spricht, dann kommt tatsächlich immer als erstes das Argument, ich bin ja genauso viel da und soll ich mehr übernehmen? Dieses Verstehen, dass es um die Dinge im Kopf geht, das Organisieren, dieses mein Kind ist zum Geburtstag eingeladen, ich muss ein Geschenk besorgen, ich muss die Termine organisieren. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr schwer greifbar ist. Also auch wenn jetzt das klassische Rollenmodell gelebt wird, glaube ich, ist es vielleicht sogar noch schwieriger, weil ja Männer, die tatsächlich 50% der Zeit da sind, ein höheres Bewusstsein dafür haben, dass sie sich aktiver einbringen wollen. Aber ich glaube, das ist in allen Elternpaaren immer wieder Thema und so richtig habe ich auch noch nicht die Lösung gefunden, ehrlich gesagt.
Ja, man muss da irgendwie dranbleiben und also wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, indem man so Überbereiche, also so Hauptbereiche einfach komplett an jemanden abgibt. Also bei Sebastian ist zum Beispiel komplett für Wäsche zuständig, damit habe ich wirklich gar nichts zu tun. Kita, alles was rund um Kita anfällt, irgendwie Gespräche mit den ErzieherInnen, neue Hausschuhe besorgen und so, ist alles dann bei ihm und ich habe dann irgendwie meine anderen Themen, um die ich mich kümmere. Und das funktioniert ganz gut, aber natürlich dann auch nur, wenn man dann der andere es wirklich macht und man ihm oder ihr das dann auch zutraut, das dann auch zu übernehmen und nicht dann doch selber wieder irgendwas zu machen.
Ja, man muss vertrauen und abgeben. Das hat lustigerweise dazu geführt, dass, glaube ich, die Schulen meiner Kinder denken, wir seien alleinerziehend, weil wir uns die Kinder aufgeteilt haben. Also ich bin für alles zuständig, was meinen Sohn betrifft und mein Mann ist für alles zuständig, was meine Tochter betrifft, was dazu führt, dass die Schule meiner Tochter denkt, sie wohnt bei ihrem Vater alleinerziehend und bewundert ihn für sein Durchhaltevermögen und seinen Einsatz. Und in der Grundschule von meinem Sohn werde ich dann quasi als alleinerziehend behandelt. Aber es funktioniert gut, weil
dann
weiß man,
was die
Grenze.
Nein,
natürlich nicht. Ja, irgendwie läuft was schief in der Gesellschaft. Marie, sag mal, gibt es denn eigentlich ungewöhnliche oder so unerwartete Reaktionen? Du hast ja gesagt, ihr habt ein anderes Rollenmodell gelebt, die du jetzt aufgrund deiner Rolle als erfolgreiche quasi Karrierefrau erlebt hast?
Was ich innerhalb der Beziehung oder im Außen?
Nee, außerhalb. Das heißt, welche Reaktion so von außen kam, weil ihr eben nicht das klassische Rollenmodell lebt.
Ja, also es hat mich schon insbesondere im ersten Jahr mit Baby schon sehr genervt, dass mein Mann so viel Anerkennung dafür bekommt, dass er jetzt ein Jahr Elternzeit nimmt. Und ich war ja quasi unsere Versorgerin, also habe gearbeitet, aber habe eigentlich trotzdem auch noch extrem viel Zeit mit unserem Sohn verbracht und gestillt und alles Mögliche. Also ich hatte eigentlich so eine schon sehr starke Doppelbelastung auch in dem Jahr. Und da hat mich natürlich niemand dafür gefeiert. Also vielleicht die eine oder andere coole Freundin, die gesagt hat, toll, wie du das machst. Aber es kam sonst eigentlich wenig dazu. Also klar, jetzt irgendwie aus meiner Instagram-Community, wenn mir Frauen schreiben, hey, ich durch dich möchte ich jetzt doch ein Kind bekommen, weil du mir irgendwie zeigst, man muss sich nicht völlig aufgeben und selber verlieren, sondern kann trotzdem seine Träume verwirklichen und so, dann ist es natürlich eine tolle Anerkennung für mich. Aber mich hat schon genervt, dass mein Mann so viel Anerkennung dafür bekommen hat, dass er einfach Care-Arbeit gemacht hat.
Ja, das zeigt, wo wir stehen, ne?
Ja. Also es wäre natürlich schön, wenn einfach alle Menschen, die Care-Arbeit machen, dafür Anerkennung bekommen. Aber dass dann halt Männer so auf so ein Tablett gehoben werden und so gefeiert werden als die Super-Dads für das, was Frauen eigentlich oder so viele Mütter jeden Tag leisten, hat mich natürlich dann schon ein bisschen geärgert. Und ich selber habe auf Instagram wiederum auch teilweise eben Momshaming erfahren. Ich hatte einen Dreh, der war, glaube ich, 8 Wochen nach Geburt. Den wollte ich halt unbedingt machen, weil es irgendwie eine tolle Chance war. Und dann habe ich da auch negative Kommentare geerntet auf Instagram, wie ich jetzt schon wieder arbeiten könnte. Und mein Baby bei meinem Mann lassen könnte und so.
Kannst du nochmal für unsere HörerInnen nochmal erklären, was Momshaming ist? Also
ja, also wenn, ich würde sagen, Mütter oder Frauen andere Mütter dafür verurteilen, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen, das geht los bei man findet es nicht toll, dass sich jemand gegen das Stillen entschieden hat oder jemand stillt in der Öffentlichkeit oder eine Frau geht zu früh arbeiten oder macht zu lange, bleibt zu lange bei den Kindern. Also gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel, was da immer an Kritik oder auch unterschwelliger Kritik Müttern gegenüber entgegenkommt. Und natürlich nicht nur von Frauen und Müttern, das können natürlich Männer genauso machen, die irgendwie Frauen dafür verurteilen, dass sie 2 Wochen nach Geburt schon wieder Lust haben, ins Büro zu gehen oder so.
Aber trotzdem trifft einen das von anderen Müttern immer heftiger, oder? Ich habe tatsächlich mal ein Zitat mitgebracht von Instagram. Da ging es darum, dass du dein Kind in eine Fremdbetreuung gibst, also familienergänzende Betreuung. Und ich würde das gerne mal zitieren, weil ich das wirklich schwierig fand. Da schrieb eine Followerin: Ich kenne dich nicht, aber ich würde gerne nachvollziehen können, wie man so lange und so sehr sich ein Kind wünschen kann, um es dann in die Kita zu stecken. Mhm. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist sehr subtil, sehr unterschwellig, der Vorwurf formuliert, du steckst das Kind in die Kita.
Ja.
Und das ist schon wirklich
allein
schwierig.
Dieser Begriff stecken,
ja,
ist
genau.
Ja, so, da hat man sofort vor Augen so ein schreiendes Kind, das sich wehrt und ich nehme es und pack's in die Kita. Ja, das war so ein schönes, also es sind ja dann oft auch so gut gemeinte Ratschläge oder so, die aber eigentlich, wo so eine unterschwellige Kritik mitschwingt und die ist einfach total übergriffig und die braucht, glaube ich, keine Mutter in ihrem Leben, weil wir haben selber schon genug Baustellen und uns fällt es, glaube ich, oft genug schwer, so auf unsere Intuition auch zu hören, weil wir eben immer so viele Tipps und Ratschläge von außen bekommen. Und wenn das einfach meine Intuition ist, dass ich denke, mein Kind ist mit einem Jahr bereit für die Kita und ich freue mich auf irgendwie freie Stunden, dann sollte sich da einfach niemand zu äußern, sondern alle das einfach sagen, ist okay, du machst.
Absolut. Du hast das auch nicht stehen lassen. Du hast dann ganz deutliche Worte dafür gefunden, ja. Kann ich mich erinnern.
Ja, genau. Ich habe es irgendwie, glaube ich, so richtig auseinandergenommen. Ja. Und das war einfach ein tolles Paradebeispiel für Momshaming, weil es ist eben nicht so, Momshaming ist nicht so leicht, glaube ich, zu identifizieren. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie auf der Straße von irgendeiner fremden Mutter angepöbelt wird, sondern es ist auch was ganz oft bei Freundinnen passiert. Und was sich so, ja, einfach so ein bisschen so bei einem selber so ein kleines schlechtes Gewissen hochbringt. Also als ich irgendwie auch Schwierigkeiten hatte mit dem Stillen und dann überlegt hatte, wie lange soll ich das jetzt irgendwie noch machen und probieren und so, hat auch eine Freundin zu mir gesagt, ja, also 4-5 Monate musst du schon stillen. Und allein das, du musst stillen, nein, muss
genau.
Ich nicht. Und das ist für mich eigentlich auch schon Momshaming, weil sie mich eigentlich dafür beschämt, wenn ich eigentlich den Gedanken habe, ich will jetzt eigentlich gern aufhören, weil mir tut alles weh und ich habe keine Lust mehr.
Mhm.
So.
In dem Zusammenhang hört man ja auch immer häufiger den Begriff Mom Guilt. Kennst du das Gefühl?
Ja, kenne ich natürlich auch sehr gut. Und Momshaming und Mom Guilt gehen ja so schöne Hand in Hand, würde ich sagen. Also wenn man so beschämt wird, dann kommen da ja bei einem selber vielleicht auch Gedanken auf, die man so vielleicht gar nicht hätte. Also für mich hat es sich gut angefühlt, 8 Wochen nach Geburt diesen Dreh zu machen, auch wenn er natürlich für uns alle irgendwie anstrengend war. Aber dieses schlechte Gewissen, was dann mal so zwischendurch hochkommt, dass ich mir denke, ah, jetzt ist mein kleines Mini-Baby mit dem Vater den ganzen Tag da in dem Hotelzimmer in der Umgebung, das es nicht kennt und hat natürlich auch viel geweint und so, während ich da gedreht habe, dann habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Und das ist immer so ein Abwägen, glaube ich, was man jetzt selber machen möchte, was das Beste fürs Kind ist, was das Beste für einen selber ist. Aber da eben, ja, zu gucken, nicht immer nur sich nach den Bedürfnissen des Kindes zu orientieren, sondern auch an den eigenen Bedürfnissen, war eigentlich für mich immer ein ganz guter Wegweiser. Wir hatten schon relativ früh auch mit BabysitterInnen gearbeitet und auch geguckt, dass wir wieder mal eine Date-Night haben und was zu zweit machen und so. Und eigentlich hat diese Abgabe so an eine andere Betreuungsperson immer ganz gut funktioniert. Aber es gab natürlich auch mal Tage, wo irgendwie die Kinder geweint haben oder auch nicht in die Kita gehen wollten. auch gerade der ganze Anfang der Kita ist ja, also das, da ja, ist man ja geplagt von Schuldgefühlen, wenn man diese weinenden Kinder da irgendwie zurücklässt in der Kita, die einfach nur zu einem wollen und nach Hause wollen und so.
Das war für mich persönlich auch das Schlimmste tatsächlich.
Das ist, man leidet wirklich so doll und irgendwie ja, muss man es ja aber trotzdem überwinden und sich von diesen Schuldgefühlen hat, auch, die man hat, auch wieder befreien. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist eine Aufgabe auf jeden Fall. Das ist auch so eine Anstrengung des Elterndaseins, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, oder? Dass man dann so von solchen
Total.
Gefühlen so übermannt wird und die auch selber irgendwie verarbeiten muss.
Und das Schlimme ist, es hört auch nicht auf. Also auch wenn die Kinder größer sind, denkt man sich, ja, müsste ich jetzt eigentlich mehr Energie darin investieren, die Kinder in der Schule zu begleiten? Oder ist es völlig in Ordnung zu sagen, macht einfach mal, nehmt das Thema nicht ganz so ernst. Also das Problem ist, dass man sich des Weges nie hundertprozentig sicher ist und insofern immer am Zweifeln ist. Aber ich glaube, das gehört tatsächlich einfach dazu zum Elternsein. Hast du schon einen Weg gefunden, dieses blöde Gefühl zu besiegen oder zumindest kleiner zu machen?
Also ich probiere mich, glaube ich, ganz aktiv von Mom-Guilt zu befreien, die wirklich total überflüssig ist. Also ich glaube, ich habe oder viele Mütter haben noch so intus diese Erwartung an uns selber als Mütter, was wir sein wollen oder was wir eben meinen, wie viel Zeit wir mit unseren Kindern verbringen müssen oder was wir mit unseren Kindern machen müssen. Da wurde uns ja teilweise einfach vorgelebt, auch von eigenen Müttern oder Großmüttern, die vielleicht auch ganz zu Hause waren, keiner Erwerbsarbeit nachgegangen sind und da vielleicht auch mehr Kapazitäten hatten, Dinge mit den Kindern umzusetzen oder so. Und ich merke halt teilweise selber, wie ich diesen Anspruch eigentlich noch, also quasi den Anspruch einer Fulltime-Mom an mich habe, aber gleichzeitig den Anspruch einer Fulltime oder ja 75% Businessfrau und das funktioniert halt einfach nicht. Und aber wenn man diesen Anspruch hat, hat man natürlich auch die ganze Zeit Schuldgefühle, weil man denkt, man wird dem einen oder dem anderen nicht gerecht. Also sich aktiv von Dingen zu verabschieden. Ich habe mal eine Zeit lang halt so Bastelsachen bestellt und angefangen mit meinen Kindern zu basteln und es ging immer in die Hose. Also ich war immer total frustriert. Irgendwie nach 10 Minuten spätestens hatten sie keinen Bock mehr. Ich war irgendwie nur am Aufräumen und Putzen und sauber machen und es kam überhaupt nichts Tolles dabei raus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Marie, du bist keine Bastelmom, du wirst es nicht sein, deine Kinder haben obviously auch nicht so Bock auf Basteln, also lass es einfach. Und wenn sie erst in der Schule lernen, mit einer Schere umzugehen, dann ist das so. Das
ja,
ist
aber
jetzt
davon
nicht deine
sich
Aufgabe.
Auch befreien,
so.
Ne? In der Kita hört man dann, oh, demnächst ist Einschulung, ihr Kind müsste schon mal ein A malen können und es malt auch immer noch über den Rand. Schwierig. Also in der Kita meines Sohnes haben sie nicht mehr gemerkt, dass er ein Linkshänder ist und man kann mit Rechtshänderscheren als Linkshänder nicht schneiden.
Nee, das geht nicht,
das habe ich erst dann gelernt, als ich mit Linkshänderscheren geschnitten habe und gedacht, verdammt, wieso geht das nicht? Also das sind so Kleinigkeiten, die aber trotzdem wieder unter Druck setzen.
Ja.
Dessen ist man sich nicht bewusst, aber im Inneren macht das doch was mit einem.
Und da sind, finde ich, auch diese Gespräche mit den ErzieherInnen, also spielen da auch immer voll rein. Und wir haben auch inzwischen die Erfahrung gemacht, dass das total gegensätzlich sein kann von dem, was einem ErzieherInnen sagen. Also wir lieben unsere Kita und die ErzieherInnen sind toll, aber wir haben in einem Jahr erfahren, ja, euer Sohn könnte mal so ein bisschen sozialer werden und so und er spricht nicht so viel mit anderen. Und dann schon ein Dreivierteljahr später hieß es, oh, mit dem kann man sich ja so toll unterhalten. Und da war ich so, boah, was habe ich mir jetzt ein Dreivierteljahr einen Kopf gemacht, wie wir irgendwie unseren Sohn noch sozialer kriegen mit irgendwelchen Playdates und hunderte von Büchern ständig vorlesen und so. Und ich glaube, sowas kann man, also das Beste ist da, meine Erfahrung, sich da so ein bisschen so eine kleine Mauer aufzubauen. Also es ist ja toll, wenn man auch Feedback kriegt und so. Und ich möchte auch wissen, was in der Kita passiert. Aber jetzt nicht daraus gleich so einen Auftrag abzulesen von, okay, ich muss jetzt anfangen, in diesen Nachmittagsstunden, die wir zusammen haben, ihn da auf die und die und die Art noch zu fördern. Weil Also das kommt doch dann eh alles irgendwie auch von
richtig,
alleine.
Es ist ja ein Entwicklungsprozess. Und eigentlich, das wissen die Fachpersonen auch, aber ich glaube, sie sind nicht ganz so geübt darin, den Eltern das so zu sagen, dass die eben nicht sofort den Effekt verursachen. Oh Gott, ich muss. Klar, also gerade die soziale Komponente, da sind ganz sprunghafte Entwicklungen. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Laufenlernen. Wir würden nie ein kleines Kind schimpfen, weil es ständig hinfällt beim Laufenlernen. Ja. Und bei der sozialen Entwicklung ist das genauso. Auch da machen Kinder Fehler und sind manchmal einfach auch ein bisschen zurück und dann preschen sie ganz weit wieder vor.
Ja.
Das muss man immer im Hinterkopf behalten, definitiv.
Also das ist so die eine Sparte quasi an Schuldgefühlen, die ich einfach probiere, intellektuell zu verstehen und loszulassen. Und dann gibt es halt so die andere Sparte, das sind so wirklich die Gefühle, die ich irgendwie habe, auch wenn ich mal eine Woche irgendwo drehe, eine Woche weg bin und wirklich die Kinder vermisse und da auch so ein Schuldgefühl hochkommt von, die Kinder brauchen mich doch eigentlich und ich kann jetzt nicht bei ihnen sein. Das sind, glaube ich, so Gefühle, die sind einfach okay und die sind, die probiere ich mir selber zu erlauben und dann auch hochkommen zu lassen. Oder wenn ich mein weinendes Kind in der Kita lassen muss, zurücklassen muss, weil ich irgendwie zur Arbeit gehen muss, dann nicht einfach in so einen Stress reinzukommen und so, okay, jetzt schnell abhaken und weiter geht's, sondern und sei es nur 5 Minuten Zeit, mir einfach zu nehmen und kurz diese Traurigkeit hochkommen zu lassen und vielleicht auch mal kurz irgendwo auf der Toilette noch ein Tränchen zu verdrücken und zu sagen, es ist okay, es war jetzt einfach gerade echt traurig und du vermisst dein Kind und würdest den Tag gerne anders gestalten, aber es geht nicht. Und ich glaube, wenn man sich das dann eingesteht und hochkommen lässt, dann kann man das auch viel besser abhaken, weil sonst zieht man, habe ich das die Erfahrung gemacht, zieht man diese Emotionen so durch den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man dann eigentlich den ganzen Tag kacke drauf ist oder irgendwie in so einen Aktionismus und Stress verfällt, obwohl man eigentlich noch traurig ist von dem Kind abgeben in der Kita am Morgen.
Genau, und dann kommst du ganz gestresst, hast dich extra beeilt in die Kita und möchtest dein Kind in den Arm schließen und sagst, nö, ich spiele gerade so schön, ich möchte gerne noch bleiben, warum soll ich jetzt nach Hause gehen? Also auch wieder völlig umsonst Gedanken gemacht, aber es, glaube ich, ist total wichtig, was du sagst, dass wir uns selbst auch zugestehen, dass Gefühle wichtig sind und da sein dürfen. Das haben wir ja nicht gelernt, das ist etwas, was wir unseren Kindern sehr aktiv beibringen wollen und das müssen wir uns selbst aber auch zugestehen, weil vollkommen richtig, durchlebte Gefühle, die sind irgendwann raus und dann schaffen wir es auch, Frieden zu finden und über den Tag gelassener zu bleiben.
Da bin ich aber, ich finde, das ist immer noch so eine Reise. Also ich bin da noch gar nicht angekommen, dass ich das Gefühl habe, ich kann die Gefühle meiner Kinder zu 100% tolerieren und da sein lassen und bei mir selber auch. Also das ist irgendwie gefühlt so eine, das ist meine Lebensaufgabe, das ist mein Ziel eigentlich im Leben, dass ich da hinkomme. Aber es ist eine unglaublich schwere Challenge, den krassen Wutanfall zu begleiten und zu sagen, es ist okay, dass du sauer bist. Ja. Komm zu mir in den Arm.
Das geht aber, glaube ich, ganz, ganz vielen so, weil Wut einfach ein Gefühl war, was uns verboten war. Also es hieß immer, stellt euch nicht so an. Und wenn wir Gefühle gezeigt haben, wurden die abgeschnitten, wurden die bestraft. Und das ist, glaube ich, für alle Eltern eine sehr, sehr große Herausforderung, das zuzulassen. Das geht mir aber auch immer noch so, ehrlich gesagt.
Ja, Lebensaufgabe.
Wie sieht es denn jetzt mit den Kindern aus? Also wirken sich deine Schuldgefühle dann auch auf die Erziehung aus, die du hast? Also oder die du machen willst? Also erlaubst du deinen Kindern mehr, weil du denkst, oh, ich war jetzt 2 Wochen drehen und jetzt dürfen die halt zum Frühstück Eis essen? Oder ist das, kriegst du das in die Balance?
Also wenn, ich glaube 2 Wochen war ich, glaube ich, noch nie weg. Aber wenn ich so eine Woche weg war, dann muss ich schon mit einem Geschenk auf jeden Fall nach Hause kommen. Und dann muss ich manchmal ein bisschen lachen, weil ich dann irgendwie auch so an meinen Vater denken muss, der dann irgendwie von Geschäftsreise nach Hause kam. Und dann gab es auf jeden Fall erstmal Geschenke, um das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Das ist natürlich so ein bisschen Quatsch, aber nee, ich probiere dann schon auch die normalen Regeln, die wir zu Hause haben, durchzuziehen. Also da gibt es dann keinen Eis zum Frühstück oder so. Oder generell keine Belohnungen, die auch mit Essen zu tun haben, weil ich jetzt auch nicht will, dass bei meinen Kindern so im Kopf diese Verbindung da ist von, jetzt sind wir wieder schön beisammen und dann gibt es immer was Süßes oder so. Nee, das probiere ich nicht zu machen, sondern dann eher, wenn ich da bin, auch eben einfach mehr wieder zu übernehmen, um dann eben auch meinem Mann eine Pause zu gönnen und so. Aber diese Schuldgefühle wirken sich halt schon auch manchmal auf die Beziehung aus, habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass ich die definitiv Also bei meinem Mann existieren die quasi nicht, weil er macht ja viel mehr als alle Väter, die er sonst so kennt, seinen Vater und seine Großväter. Also ich glaube, der hat wirklich gar kein schlechtes Gewissen, kann sich natürlich auch viel besser Zeit für sich nehmen. Und bei mir ist halt immer noch das, wenn ich natürlich viel arbeite, dann möchte ich auch noch viel die Kinder sehen, dann bleibe ich selber manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein Faktor, der irgendwie die Beziehung beeinflusst, weil in dem Moment, wo ich irgendwie zu gestresst und zu angestrengt bin, gehen auch mal Streitigkeiten in der Beziehung los. Und zum Glück ist mein Mann so, dass er mich immer wieder auch pusht, mir Zeit für mich zu nehmen und dass ich dann meinen Sport machen kann, auch wenn ich gerade bei einem Dreh war und wieder da bin, dass ich dann trotzdem zum Yoga gehe und nicht alles stehen und liegen lasse, nur für die Kinder. Mhm. Weil irgendwann muss ich natürlich auch ein bisschen an mich denken und an meine Erholung. Und zum Glück ist er da auch sehr supportend, aber ja, da kann es dann halt wirklich auch mal tricky werden. Wenn er auch merkt, ich bin jetzt, mache hier irgendwas, was eigentlich, wo ich eigentlich einen inneren Zwiespalt habe oder so, dann kriegt er diesen Stress bei mir auf jeden Fall mit.
Mhm. Ja, das ist aber gut, dass das begleitet wird, weil ich glaube, das ist so ein Thema, an dem viele, viele Eltern knabbern, dass eben dieses Bedürfnis nach Eigenständigkeit, nach Autonomie, nach Selbsterleben doch so stark eingeschränkt ist, dass man da tatsächlich in einen Modus kommt, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlt.
Ja. Ja, und es ist ja immer für die Beziehung eigentlich immer ein Gewinn, wenn beide wieder mehr Autonomie gewinnen, habe ich das Gefühl. Also wir sind halt sehr oft, dadurch, dass wir auch zusammen arbeiten, in so einem verklebten, fusionierten Zustand. Und dann übernimmt man auch so wahnsinnig viel Verantwortung für die Gefühle von seinem Partner oder seiner Partnerin oder möchte den oder die ständig verändern. Und dann merken wir mal wieder, ach, jetzt sind wir wieder gerade viel zu eng. Jetzt müssen wir das mal wieder auseinanderziehen. Jeder muss mal wieder alleine für sich irgendwie 2 Tage irgendwo hinfahren irgendwie oder die Abende irgendwie mit Freunden mehr verbringen, nicht immer auch noch die Abende zusammen verbringen. Und das hilft dann immer ganz gut, um ja diese Dynamik, die dann schon auch echt schnell negativ werden kann, wieder so ein bisschen zu entzerren.
Ja, absolut. Also wir sehen, bei jedem Lebensmodell, egal wie wir uns das zuteilen, einteilen, haben wir Schwierigkeiten. Und das sind viele, viele Themen, die sehr gleich sind. Marie, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wirklich wichtige Thema so offen zu sprechen.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Wenn ihr euch noch intensiver mit dem Thema Schuldgefühle beschäftigen wollt, dann hört gerne auch mal in Folge 113 unseres Podcasts rein. Dort haben wir nämlich mit Michelle Jussi und Katharina Spangler darüber gesprochen, wie wir mit diesen Schuldgefühlen und unserem schlechten Gewissen als Eltern umgehen können. Da könnt ihr das nochmal vertiefen von heute quasi. Und den Podcast findet ihr verschriftlicht auch in unserem Blog. Und die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dort findet ihr auch einen Link zu Maries neuestem Projekt. Marie, erzähl doch mal, was hast du in den nächsten Wochen vor?
Ich möchte euch natürlich auch noch einen kleinen Sendehinweis mit auf den Weg geben, weil ich nämlich eine Serie gedreht habe, meine allererste Serienhauptrolle. An der Bayerischen Staatsoper in München haben wir eine Serie gedreht, For the Drama. Die läuft ab 21. Juni in der ARD-Mediathek. Und es ist echt eine super schöne, spannende Serie geworden, die parallel zu einem echten Probenprozess der Fledermaus-Inszenierung an der Oper gedreht wurde. Also es gibt dokumentarische Elemente, aber auch fiktionale, und es ist eigentlich ein total neues Format, was es so noch nie gab. Und es geht um Eifersucht, Beziehungsdrama, es geht um eine Schwangerschaft, ob sich eine Frau entscheiden soll, das Kind zu kriegen oder nicht. Also viele, viele große Themen, und es lohnt sich, da mal reinzugucken. For the Drama in der ARD-Mediathek.
Ach, das ist super spannend. Also schaut gerne unbedingt mal rein, ARD-Mediathek.
Unbedingt.
Genau, und wenn ihr mehr von Marie und ihrem Mann Sebastian hören wollt, dann könnt ihr das im Podcast Family Feelings tun. Auch super unterhaltsam, super spannend, verlinken wir euch natürlich auch. Ja, und wir hören uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder. Und bis dahin bleibt ihr uns hoffentlich gewogen und schaltet gerne wieder ein. Für heute sagen wir auf jeden Fall erst einmal tschüss.
Tschüss.
Ciao, danke euch.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.